Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir eine besondere Freude, heute Abend über die Ursprünge des Christentums sprechen zu dürfen. So entstand das Christentum, die Welt der Evangelien und der Apostelgeschichte völlig neu erlebt. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel verspreche. Es stellt sich nämlich heute die Frage, wie können wir im 21. Jahrhundert diese Kluft von 2000 Jahren überbrücken in die damalige Zeitenwende, um etwas Zuverlässiges zu erfahren über die Entstehung des Christentums. Vielleicht wissen Sie, dass schon vor Jahrhunderten der Aufklärer Lessing von einem garstigen Graben gesprochen hat, der uns von den Ursprüngen des Christentums trenne. Und damit wollte er sagen, dass wir eigentlich gar nicht Zuverlässiges wissen können. Nun, dem wollen wir ganz deutlich widersprechen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, um zurückzukehren. Eine Möglichkeit ist die moderne Archäologie. Und insbesondere im 20. Jahrhundert sind gewaltige Fortschritte gemacht worden in der biblischen Archäologie. In Israel und in den umliegenden Ländern. Und es ist so eindrücklich, dass man sagen kann, dass die Steine schreien und Zeugnis ablegen über die damalige Zeit. Es ist uns also möglich, allein schon dadurch vieles zu erfahren über diese so bedeutsamen Ereignisse vor zwei Jahrtausenden. Aber dann haben wir auch die Möglichkeiten, durch schriftliche Überlieferungen außerbiblisch und biblisch in diese Zeit zurückkehren. Die wichtigsten Überlieferungen sind natürlich die Schriften des Neuen Testaments. Hier sehen Sie eine Seite aus dem Codex Sinaiticus. Heute besitzen wir etwa 5300 griechische Manuskripte vom Neuen Testament. Das ist absolut beeindruckend. Denken Sie daran, von den griechischen und lateinischen Klassikern, da ist es gut, wenn wir für ein Werk vielleicht ein Dutzend Handschriften haben. Aber vom Neuen Testament haben wir eine so breite textliche Grundlage von 5300 griechischen Handschriften. Dann kommen noch die alten Übersetzungen dazu, auf Lateinisch, Syrisch und so weiter. Koptisch, das sind dann nochmals etwa 10.000 Handschriften. Ein weiterer Punkt ist der Abstand der ältesten Handschriften zu den Originalen. Heute ist es möglich, da bis sogar auf einige Jahre an die Originale heranzukommen. Das ist aufsehenerregend, denn bei den griechischen und lateinischen Klassikern beträgt der Abstand zwischen dem Original und der ältesten erhaltenen Handschrift gewöhnlich etwa 900 bis 1300 Jahre. Und bei den neutestamentlichen Handschriften kommen wir jetzt tatsächlich durch die Funde des 20. Jahrhunderts auf einige Jahre heran. Hier sehen Sie den P52, Papyrus 52, das ist die Katalognummer. Können Sie ruhig auswendig lernen? Ich werde ja nicht alle 5300 Handschriften heute Abend aufzählen. Der P52 ist ein Stücklein aus dem Johannesevangelium gefunden, ans Licht gekommen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und aufgrund der Paläographie des Schriftbildes konnte man ihn datieren auf etwa 115 nach Christus. In älteren Büchern lesen Sie noch 125, aber heute geht man immer mehr zurück, also eher etwa 115. Und bedenken Sie, das Johannesevangelium wurde um etwa 95 nach Christus in Ephesus, in der heutigen Türkei, geschrieben. Und hier haben wir bereits eine Abschrift in Ägypten, die vielleicht 20 Jahre jünger ist als das Original. Das ist fantastisch. Und gut, es ist natürlich sehr wenig Text, hinten und vorne. Aber es hat gerade da, wo man jetzt eine Stichprobenkontrolle machen konnte, den Text, den bisherigen Text, gerade bestätigen können. Hier sehen Sie den P47. Sollten Sie auch auswendig lernen. Das ist nun eine Handschrift, die einst alle Briefe von Paulus umfasste, inklusive den Hebräerbrief. Und es sind heute noch etwa 80% erhalten. Man hat diese Handschrift in den 30er Jahren, gefunden und von einem Spezialisten damals wurde das aufgrund so einer Seite, so überblicksmäßig, geschätzt auf ungefähr 200 nach Christus. Jetzt können Sie in der Fachliteratur überall nachlesen, P47 ungefähr 200 nach Christus. Vor einigen Jahren hat ein koreanischer Gelehrter namens Kim in Deutschland diese Handschrift ganz gründlich bearbeitet. Aufgrund des Schriftbildes, man weiß ja genau, in welchem Jahrzehnt man wie griechisch geschrieben hat, aufgrund von Handschriften, die datiert sind, die Datumsangaben haben. Und so kam er zum Schluss, es ist zwingend geschrieben zwischen 75 und 100 nach Christus. Jetzt schauen Sie mal. Der 2. Timotheusbrief, der letzte Brief, wurde von Paulus um 67 nach Christus geschrieben. Jetzt haben wir hier eine Handschrift, wo wir im besten Fall eben sogar auf einige Jahre ans Original herankommen. Und noch etwas, Paulus hat ja Briefe geschrieben nach Rom, nach Thessalonik, also nach Italien, nach Griechenland, in die Türkei. Und hier finden wir die bereits gesammelt, gebündelt in Ägypten. Und der Text, den wir schon immer hatten, wurde dadurch nur bestätigt. Es wurde deutlich, das Neue Testament ist nicht, wie man von kritischer Seite früher gesagt hatte, im Laufe der Zeit so abgeändert worden. Man hat zum Beispiel gesagt, ja gut, um 300 mit der konstantinischen Wende kam eine Totalrevision des Neuen Testaments. Das können Sie gerade vergessen, das ist ein reiner Mythos. Wir können jetzt zurückgehen bis ins 1. Jahrhundert und sehen, die Bibel hat nie eine Totalrevision erlebt. Und die Bauern im 1. Jahrhundert hatten die gleiche Bibel, die gleiche Botschaft, wie wir sie schon immer hatten. Also es ist uns möglich, auf verschiedene Weisen in die Zeitenwende vor 2000 Jahren zurückzukehren. Bevor wir eigentlich im Beginn des Christentums näher anschauen, wollen wir aber weiter zurückkehren in die Zeit um 400 vor Christus. Da lebte nämlich der letzte Prophet des Alten Testaments, Malachi. Der Talmud, das wichtigste theologische Werk im Judentum, sagt, ich habe das an mehr als einer Stelle gefunden, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Ich wiederhole. Nach dem Tod von Haggai, Zacharia und Malachi, den Propheten, wich der Heilige Geist von Israel. Und die Juden wussten in der folgenden Zeit, wir haben keine Propheten mehr, die Schriftautorität haben, die etwas dem Kanon der Bibel hinzufügen konnten. In diesen folgenden 400 Jahren wurden viele Bücher verfasst, unter anderem auch die Apokryphen. Aber man wusste, das sind Bücher ohne göttliche Schriftautorität. Nun, der letzte Prophet, Malachi, hat wie die Propheten vor ihm von dem Kommen des verheißenen Erlösers gesprochen. Hunderte von Prophezeiungen findet man im Alten Testament und noch einmal in Malachi 3, Vers 1 wird auf ihn hingewiesen. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Da hören wir die Stimme des Messias durch den Propheten. Und weiter heißt es, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Bote des Bundes, den ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Heerscharen. Das jüdische Volk wurde doch durch den letzten Schriftpropheten noch einmal auf das plötzliche Kommen des Messias, den Boten des neuen Bundes, hingewiesen. Und er soll dann zum Tempel kommen nach Jerusalem. Das wurde in der Zeit des zweiten Tempels so verkündigt. Wie gesagt, nach Malachi kamen keine Schriftpropheten mehr. Zum Beispiel in dem Apokryphenbuch 1. Makkabäer 9, da steht über die Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert, und war solch Trübsal in Israel, wie noch nie gewesen ist, seitdem man keine Propheten mehr hat. Aber in dieser Zeit hat man sich dann dafür umso mehr dem Abschreiben und dem Studium der Heiligen Schriften gewidmet. Und dies alles in der Erwartung des kommenden Erlösers. Und aufgrund von Daniel 9 konnte man sogar berechnen, wann der Erlöser kommen würde. Und die Berechnungen führten ins 1. Jahrhundert nach Christus. Nun, wenn wir über das Christentum sprechen, muss ich den Begriff Christus, von dem sich ja dieser Ausdruck ableitet, erklären. Christus ist ein griechisches Wort, latinisiert, eigentlich Christos, bedeutet Gesalbter. Und es ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Mashiach. Das heißt genau das gleiche, Gesalbter. Mashiach wurde von Griechen, die das nicht sagen konnten, ausgesprochen als Messias. Also Sie sehen, Christus, Mashiach, Messias, das ist alles dasselbe. Was bedeutet dieser Ausdruck? Er bezeichnet einen gesalbten Propheten, Priester oder König. Im Alten Testament konnte ein Prophet gesalbt werden, ein Priester, ein König. Diese drei wichtigen Ämter. Nun, der Messias, der kommende Christus, soll eine Person sein, die all diese Ämter, Prophet, Priester und König, in sich, in einer Person vereinigen sollte. Im Alten Testament waren die Ämter getrennt. Man konnte nicht nach göttlicher Vorschrift alle drei Ämter besetzen. Sie sehen, die Gewaltentrennung, die ist nicht eine Erfindung der Aufklärung, das finden wir schon längst in der Bibel. Nun, in dem kommenden Messias sollte alles vereinigt werden. Und jetzt verstehen Sie, was der Ausdruck Christen eigentlich bedeutet. Ein Christ ist ein Mensch, der sich auf die Seite des Messias stellt. Christen sind also messianische Leute. So, das als Begriffserklärung. Ich habe gesprochen über 400 vor Christus, letzter Prophet des Alten Testaments. Die Geschichte ging etwas weiter. Malachi lebt ja in der Zeit des persischen Weltreiches. Aber dann, um 336, kam ein junger 20-jähriger Mann mit einer Armee von etwa 10.000 Leuten von Griechenland her und brach auf nach Osten. Es war Alex. In der Schule haben sie gelernt, Alexander der Große. Und in der Rekordzeit von 13 Jahren eroberte er die ganze Welt bis nach Indien. Er errichtete dadurch das griechische Weltreich. Und dadurch wurde Griechisch die Weltsprache. In diesem ganzen Kulturkreis wurde Griechisch verbreitet. Also Griechisch wurde schließlich das Englisch von heute. Und Sie sehen, jetzt spreche ich über die Präparatio Evangelica. Die Vorbereitung des Evangeliums. Und die griechische Sprache, so in einem weiten Kulturraum, war eine wichtige Vorbereitung im Blick auf die Verbreitung des Evangeliums. Sie wissen ja, das Neue Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Hier sehen Sie das persische Weltreich, das eben Alexander der Große so erobert hatte und dadurch von Griechenland her bis nach Indien, bis zum Indus, das Griechische verbreiten konnte. Um 280 vor Christus war wieder ein wichtiges Ereignis. Da wurde in Ägypten das Alte Testament auf Griechisch übersetzt. Nach der Überlieferung soll dann diese griechische Übersetzung in der Bibliothek, in der berühmten wissenschaftlichen Bibliothek von Alexandria aufgelegt worden sein. Nun, die Bibliothek gibt es ja nicht mehr und so habe ich symbolisch hier in Alexandria die Universitätsbibliothek fotografiert. Aber Sie sehen, das war etwas ganz Gewaltiges. Es gab ja damals viele Juden in Ägypten und die verloren das Hebräische immer mehr. Und so war es nötig für sie, dass sie eine Bibel hatten in einer verständlichen Sprache und darum musste sie auf Griechisch übersetzt werden. Und diese Übersetzung wurde dann auch verwendet, überhaupt im gesamten Mittelmeerraum. Es gab ja viele Juden, die da überall Handel trieben und sich so zerstreuten rund ums Mittelmeer. Die hatten Mühe mit Hebräisch. Und so begann man in all den Synagogen, die man rund ums Mittelmeer baute, in den Synagogen die Bibel auf Griechisch vorzulesen. Vorteil? Zum ersten Mal konnten nicht jüdische Menschen einen einfachen, direkten Zugang zur Bibel und damit zu dem einen Gott der Bibel finden. In den Jahren vor Christi Geburt herrschte ein Edomiter, Herodes, über das jüdische Volk. Er war verhasst, er war eine blutrünstige Bestie. Und so wollte er sich beim jüdischen Volk beliebt machen und offerierte schließlich aus seinen unermesslichen Privatschätzen so viel Geld zu liefern, dass die Juden den Tempel in Jerusalem herrlich aus- und umbauen konnten. Diese Arbeit begann 19 vor Christus und die Hauptarbeiten waren nach etwa 8 Jahren abgeschlossen. Dabei wurde die Plattform des Tempels auf die doppelte Größe erweitert, 144.000 Quadratmeter. Ich habe das schon gestern erklärt. Da könnte man alle alten Kathedralen von England unterbringen und hätte noch Raum übrig. Was da stand, war das größte Heiligtum der alten Welt. Das im Norden gelegene Bezetertal wurde künstlich aufgeschüttet, um die Plattform massiv nach Norden erweitern zu können. Schließlich stand in Jerusalem ein so herrlicher, großartiger Tempel, der Weltruf erlangte in der heidnischen Welt und der weit herrlicher war als der sprichwörtlich majestätische salomonische Tempel. Das wissen viele gar nicht. Sie denken, der zweite Tempel, das war nichts im Vergleich zu früher. Nein, der war genau in den Jahren vor der Zeitenwende in seiner größten Schönheit. Und auch Jerusalem stieg damals zu ihrer höchsten Blüte auf. Und dann wurde ein Kind in Bethlehem geboren. Aber nicht irgendein Kind, sondern ein Kind, das eine Prophetie über den Messias nach der anderen erfüllte. Bis schließlich Jesus, der in Bethlehem geboren worden war, über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament wortwörtlich in seiner Person erfüllt hat. Übrigens hatte schon der Prophet Micha im 8. Jahrhundert vor Christus über den Messias gesagt, Micha 5,2, und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Die alten Rabbiner haben überliefert, dass diese Stelle bezieht sich auf den Messias. Also er wurde in dem kleinen Städtchen Bethlehem geboren, genau im richtigen Ort. Sie sehen, wir haben ein bisschen angeschaut, wie die Zeit vorbereitet wurde, ein paar Punkte, und schließlich wurde Jesus Christus geboren, genau zur richtigen Zeit, so dass er auch die Zeitangabe aus dem Propheten Daniel, wann der Messias kommen sollte, auch genau erfüllen konnte. In Galater 4,4 schrieb Paulus, als aber die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Christus kam nicht irgendwann, sondern genau als die Zeit erfüllt war. Wir fassen jetzt zusammen, so ganz systematisch, wie wir das in der Schule gehabt haben. Als die Zeit erfüllt war. Ein paar wichtige Punkte. Ab 280 vor Christus wurde das Alte Testament auf Griechisch übersetzt. Und in der Zeit davor wurde ja eben Griechisch überhaupt Weltsprache. Das wäre der Punkt 3 hier. Dann in diesen Jahrzehnten vor der Geburt Christi entstanden unzählige Synagogen im ganzen Mittelmeerraum. Das waren Plattformen, damit nicht-jüdische Menschen einen Zugang bekamen zu dem Gott der Bibel. Weiter, durch das Römische Reich, das sich ja immer mehr ausbreitete und übrigens um 63 vor Christus auch Israel unter seine Fittiche nahm, wurde der gesamte Mittelmeerraum vor 2000 Jahren zu einer politischen Einheit zusammengefügt. Sehr wichtig, es gab also nicht mehr die Furcht, wenn man durch das römische Weltreich reiste und das Evangelium dann verkündigen wollte, dass man von einem Kriegsgebiet ins andere kommen würde. Sondern es gab die Pax Romana, der römische Friede, als eine ganz ausgezeichnete Voraussetzung, dass in diesem riesigen Kulturgebiet in der äußerst kürzester Zeit das Evangelium verbreitet werden konnte. Die frohe Botschaft von Jesus Christus. Weiter hatten ja die Römer schließlich ein Straßennetz von 80.000 Kilometer Heeresstraßen entwickelt. Und so war es möglich, sehr schnell in dieser Zeit zu reisen. Weiter gab es einen entwickelten Schifffahrtsverkehr im Mittelmeer. Und genau in dieser Zeit, unter vielen Heiden, eine tiefe Enttäuschung über diese machtlosen, beschränkten, unmoralischen, perversen griechischen und römischen Götter. Bei vielen Menschen eine Sehnsucht nach einer Begegnung, nach einer existenziellen, wirklichen Begegnung mit dem unendlichen, ewigen, persönlichen Gott. Nun, wie gesagt, Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren. Wir gehen jetzt nach Bethlehem und wollen uns etwas näher damit beschäftigen. Hier stehen wir bei der Geburtskirche. Die wurde ja von der Königsmutter Kaiserin Mutter Helena im 4. Jahrhundert gegründet. Die ersten Anfänge davon. Ja, Sie denken vielleicht, das ist natürlich reine Aberglaube, da war sicher nicht die Geburt Christi. Aber es gibt gute Argumente, dass das effektiv der richtige Ort ist. Diese Kirche ist nämlich über eine Hirtenhöhle in Bethlehem gebaut und war über, genau über den Ort, wo früher ein Adonis-Tempel gebaut wurde von Hadrian. Von Kaiser Hadrian im Jahr 135 nach Christus. Und warum hatte der das getan? Nicht wahr? Im Jahr 132 hatte das jüdische Volk noch einmal gegen die Römer revoltiert. Dieser Aufstand wurde dann durch Hadrian brutal niedergeschlagen. Es kam im Ganzen mehr als 1 Million Juden ums Leben. Und da wollte Hadrian die Juden schockieren und brüskieren, wie es nur ging. Er hat in Jerusalem, an der Stelle, wo das Allerheiligste des Tempels stand, einen Jupiter-Tempel bauen lassen. Er hat, um die Juden weiter zu schockieren, bei den Bethesda-Teichen, wo man ja nach Johannes 5 Heilung erfahren konnte, einen Äskulap-Tempel bauen lassen, für den Gott der Medizin. Um die messianischen Juden zu brüskieren, hat er auf Golgatha, dem Kreuzigungsort Christi, wahrscheinlich einen Venustempel bauen lassen. Und wieder, um die messianischen Juden damals, am Anfang des 2. Jahrhunderts, zu brüskieren. In Bethlehem, an dem Ort, wo sie wussten, da war die Geburt Christi, da hat er einen Adonis-Tempel bauen lassen. Und so sehen Sie, da geht also die Tradition des Ortes geht zurück bis in die ganz frühchristliche Zeit. Nun, ganz in der Nähe von Bethlehem finden Sie das Herodion. Das war kein Vulkan. Das war ein ganz gewöhnlicher Hügel in der judäischen Wüste. Aber Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, der fühlte sich ja nie sicher. Er hatte immer Angst, jemand wolle seinen Königsthron rauben. Und darum musste er einen Sicherheitspalast nach dem anderen bauen. So ähnlich wie Saddam Hussein in unserer Zeit, ja? In der Zeitung stand einmal, wie viele Paläste braucht ein Präsident? Ja, weil er so viele Paläste hat. Also Herodes ließ hier einen Palast bauen, er ließ durch Sklaven diesen Hügel so aufschütten, bis es aussah wie ein Vulkan, und da oben hinein hat er dann einen Palast errichten lassen, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Da sind wir am Südende des Toten Meeres. Sie sehen aus der Tiefebene, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, erhebt sich da ein gewaltiger Felsen, das ist der Felsen Masada. Strategisch praktisch uneinnehmbar. Und da hat Herodes für sich auch noch einen Palast bauen lassen. Sie sehen hier, das ist die exakte Stelle seines Palastes. Masada by Night. Gerade bei den Dreharbeiten hier für den Masada-Film. Für die, die ihn kennen. Ja, schauen Sie. Wenn Sie da hingehen, da können Sie sogar noch Überreste von den Malereien sehen, Wandmalereien des Palastes von Herodes. Ich war auch im Badezimmer von Herodes. Aber ich verrate Ihnen, ich war noch nie im Badezimmer von Kohl, Schröder oder Clinton. Aber ich war im Badezimmer von Herodes. Das mit dem garstigen Graben von Lessing, das stimmt überhaupt nicht. Sie sehen, manchmal ist die Zeitgeschichte vor 2000 Jahren einem viel näher als die gerade moderne Zeitgeschichte. Nun, Herodes hatte gehört, dass der König der Juden in Bethlehem geboren worden sei. Und darum wollte er alle Kinder rund um Bethlehem ermorden. Wissen Sie, Herodes wurde ja vom römischen Senat zum König der Juden ernannt. Und da kam plötzlich ein Besuch da aus dem Orient und die sagten, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Das war eine Schreckensbotschaft. Einer, der nicht ernannt, sondern geboren worden ist, genau zu dem Titel, wie er ihn von dem Senat bekommen hatte. Das führte dazu, dass Maria und Josef mit dem Kind nach Ägypten fliehen mussten. Und später, einige Zeit darauf, verstarb Herodes. Da kam dann die Familie wieder zurück ins Heilige Land. Nun, Josef wollte offensichtlich nach Judäa gehen. Wahrscheinlich nach Bethlehem. Denn er dachte, Bethlehem, das ist doch der gute Ort für den Messias, wenn er da aufwächst. Aber dann erfuhr er, offensichtlich hatte Herodes in einem Wutanfall kurz vor seinem Tod nochmals das Testament geändert. Und anstatt den vorgesehen, hatte er einen der brutalsten seiner Söhne eingesetzt zum Herrscher über Judäa. Und das bewirkte in Josef eine so große Angst, dass er sich sagte, gut, dann gehen wir nach Galiläa, weichen wir aus in ein anderes Gebiet. Und so kam er nach Nazareth, wo er ursprünglich herkam, nach Maria, ein ganz verachtetes Nest. Übrigens, durch die Archäologie hat man gesehen, damals gab es etwa vielleicht 150 Einwohner in Nazareth und manche lebten in Höhlen. Ja, jetzt verstehen Sie, warum es den Ausdruck damals gab, den Spruch, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und so wuchs Jesus Christus hier auf, lernte den Beruf von Josef, Zimmermann, Und man nannte ihn überall Jesus von Nazareth und nicht Jesus den Bethlehemiter. Ich muss aber noch erklären, in den Propheten stand an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Sacharja 3, von dem Messias, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Ja, und das Wort Nazareth kommt von einer hebräischen Wurzel, Nezer, das bedeutet Spross. Also wir können Nazareth übersetzen mit Sprosslingen oder Zweiglingen. Jedes Mal, wenn man Jesus von Nazareth oder Jesus den Nazarener in den Mund nimmt, sagt man eigentlich Jesus der Spross und erfüllt die Prophetie aus Sacharja und anderen Propheten. Also darum ist es interessant, dass man nicht über Jesus den Bethlehemiter spricht, obwohl er in Bethlehem geboren worden war. Hosea, ein anderer Prophet, hatte von dem Messias gesagt, Gott spricht dort, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Ja, wir haben ja gesehen, fluchtweise gingen sie nach Ägypten und kamen dann wieder zurück. Und wir bringen alles zusammen, kein Widerspruch. In Bethlehem sollte er geboren werden, Micha 5. Aus Ägypten gerufen werden, Hosea 11. Und Nazarener genannt werden, Sacharja 3. Jesus Christus wuchs auf, und dann lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 3, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius wurde er von Johannes dem Täufer getauft und begann dann zu predigen als Rabbi. Hier sehen Sie einen DNA mit dem Bild von Kaiser Tiberius. Sie sehen, wir haben sogar noch ein Foto von dem damaligen Kaiser, unter dem Jesus Christus seinen rabbinischen Dienst getan hatte. Er wurde im Jordan getauft von Johannes dem Täufer. Das war also im Jahr 29. In den Geschichtsbüchern lesen Sie, Augustus starb 14 nach Christus, dann kam Tiberius. Das 15. Jahr bringt uns auf das Jahr 29. Und dann zog der Messias Jesus von Nazareth weg an den See Genezareth nach Kapernaum. Hier gebe ich nochmals die genaue Stelle aus Sacharja 3, Vers 8. Siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Und Nazareth heißt eben Sprosslingen, von Netzer, Spross, Zweig. Aber er ging weg von Nazareth und kam nach Kapernaum an den See Genezareth. Warum? Weil der Prophet Jesaja schon längst gesagt hatte, dass das Licht des Messias am See Genezareth im Land Zebulon und Naphtali aufgehen sollte. Da begann er zum ersten Mal öffentlich zu predigen. Tut Buße, also bereut eure Schuld, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und so erfüllte sich Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Hier sind wir in Kapernaum, ein Luftbild mit der Synagoge dort. Da wohnte Jesus Christus und dieser Ort wird in Matthäus 9 sogar genannt, seine Stadt. Kapernaum, hebräisch ausgesprochen Kfar Nachum, heißt das Dorf des Trösters. Das passt so wunderbar. Denn seine Botschaft, die er verkündigte, war wesentlich eine Botschaft des Trostes. Für alle, die nach Gerechtigkeit, Wahrheit und nach göttlichem Heil dürsteten. Hier sehen Sie die Synagoge von Kapernaum aus der Nähe. Man hat sie im 20. Jahrhundert begonnen auszugraben und dann hat sich schließlich ergeben, dass dieser Bau da, dieser Kalksteinbau, aus der Zeit 2. bis 4. Jahrhundert stammt. Schade, dass er nicht die Synagoge, in der Jesus gepredigt hat, was ja ausdrücklich in den Evangelien erwähnt wird. Aber sehen Sie hier diese Basaltfundamente, gibt hier in dieser Gegend besonders viel Basalt. Das sind die Fundamente der früheren Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Man hat die spätere genau darauf aufgebaut. Und so sind wir also doch am richtigen Ort. Hier sehen Sie nochmals die Fundamente in der Synagoge aus Basalt und dann, irgendwie ist der Wohlstand ausgebrochen später, da haben dann spätere Juden hier aus Kalkstein, den es ja kaum gibt in dieser Gegend, wieder aufgebaut. Aber in dieser ärmlichen Synagoge, da hat Jesus Christus in Kapernaum gepredigt. Frohe Botschaft verkündigt, wie auch in allen möglichen anderen Synagogen von Galiläa. So konkret können wir also auf den Spuren Jesu gehen. Vor ein paar Jahren war der Wasserstand des Sees Genezareth wieder einmal so bedrohlich tief. Und dann hat man im Untergrund ein Schiff gefunden, im Boden. Man hat es sorgfältig ausgegraben und da kam ein Fischerboot aus dem ersten Jahrhundert ans Licht. Man hat es so schön rekonstruiert, zusammengesetzt und man nennt es heute das Jesusboot. Es ist natürlich nicht das Boot, das die Jünger Jesu benutzten, aber es gibt uns einen ganz guten Eindruck, wie das so ausgesehen hat in der damaligen Zeit. Denn die Evangelien sprechen ja darüber, dass der Herr Jesus Christus mit seinen Rabbinerschülern, seinen Jüngern, oft auf dem See Genezareth war, denn einige von ihnen waren ja Fischer hier. Und wichtige Begebenheiten fanden ja hier auf dem See Genezareth statt. Denken Sie zum Beispiel an die Geschichte in Matthäus 8. Der Meister schläft im Boot und es kommt ein schrecklicher Sturm. Die Jünger geraten in Todesangst. Es kommt schon Wasser hinein und sie wecken ihren Herrn. Er steht auf und stillt Wind und Wellen und sie fragen sich schließlich, wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser? Oder später in Matthäus 14, die Jünger fahren allein auf dem See Genezareth und der Herr geht auf einen Berg, um zu beten. Und sie kommen in einen Sturm hinein. Sie müssen wissen, auf dem See Genezareth kann es plötzlich zu Winden kommen vom Golan herunter und so kann in kürzester Zeit aus einem ruhigen, romantischen See ein tobendes Rasen, ein tobender Sturm entstehen. Und plötzlich kommt der Herr und rettet sie aus dem Sturm. Das sind so Erfahrungen, die eigentlich die Geschichte des Christentums vorausschatteten. Einerseits sagte ja Jesus Christus seinen Jüngern am Ende, als er wegging, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeit. Weil Jesus Christus der ewige Gott ist, ist er als Allgegenwärtiger auch bei den Christen geblieben durch all die Jahrhunderte hindurch. So wie er im Boot da schlief. Aber manchmal hat man den Eindruck, er schläft, er greift gar nicht ein, aber ist trotzdem da und hat die Macht über alles. Aber andererseits ist er ja wirklich als Mensch nach der Bibel zurückgegangen in den Himmel. Er ist nicht mehr da als Mensch seit 2000 Jahren. Und die Christen, die Nachfolger, sind auf dem Meer der Geschichte, auf dem Meer der Völker, in schrecklichen Stürmen verwickelt, immer wieder. Aber sie wissen, der Tag kommt, wo er plötzlich persönlich erscheinen wird. Wiederkommt, um uns aus all den Schwierigkeiten des Lebens herauszuretten. Wir machen jetzt eine Pause. Ich möchte nämlich nicht, dass Sie einschlafen. Meine Damen und Herren, wir fahren weiter. Wie gesagt, Jesus Christus ist als predigender Rabbiner in ganz Israel umhergereist und er hat Studenten um sich geschart. Auf Hebräisch nennt man solche Studenten Talmidim. Auf Deutsch haben wir das übersetzt mit Jünger. Nun, das meint effektiv also Studenten, die von ihrem Rabbi lernten, allerdings nicht nur so, wie Studenten heute lernen, einfach abstrakt und das persönliche Leben und die Moral ist ausgeklammert, sondern Talmidim, das sind Rabbinerschüler, die die Lehren des Rabbis genau memorisieren. Es war üblich damals, dass man das sogar auswendig gelernt hat. Das gibt eine Garantie, dass auch das, was wir in den Evangelien an Jesus Worten finden, exakt wiedergegeben wurde. Denn es war üblich, dass man das wörtlich auswendig lernte. Und sie haben aber auch gelernt, das Leben ihres Herrn eben als Modell, als Vorbild zu nehmen, um dem moralisch auch nachzustreben. Nun, wir können ja nicht alle diese Stationen miteinander durchgehen heute Abend, und so nehme ich speziell mal hier die Gegend Caesarea Philippi, wo der Herr mit seinen Studenten hingekommen ist. Matthäus 16 berichtet davon. Eine idyllische Gegend. Man könnte das Bild ja fälschen und aus der Schweiz eines bringen, aber es ist aus Israel, aus Caesarea Philippi. Herrlich. Und hier machte der Meister eine Meinungsumfrage unter den Studenten. Ja, echt, steht in der Bibel. Er fragte, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann wurde geantwortet, die einen sagen, du bist irgendein Prophet, der wiedergekommen ist, oder Jeremia, und so weiter. Und er sagt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und da antwortete Petrus, Atahu, Amashiach, Ben Elohim Achayim, du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Warum kam die Frage ausgerechnet hier? Hier in Caesarea Philippi gab es einen Kaisertempel. Der Kaiser war ja der König der Könige. Und der Messias, nach der Bibel, sollte ja der König der Könige sein. Sie merken den Sprengstoff in der Frage. Und Petrus sagt, du bist der Messias! Und wissen Sie auch, der Kaiser ließ sich ja als Sohn Gottes, als ein Sohn der Götter verehren. Und Petrus sagt nicht einfach, du bist der Sohn Gottes, sondern du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht der Sohn eines dieser toten Götzenbilder. Und der Herr Jesus sagt, du bist überglücklich, Petrus, denn das haben dir nicht Menschen geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und dann sagte er ihm, auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18. Sie sehen, wenn wir den Text genau untersuchen, das ist die erste Stelle im Neuen Testament, wo über die Kirche gesprochen wird. Im Grundtext steht hier das griechische Wort Ekklesia. Das können Sie übersetzen mit Kirche, Gemeinde, Versammlung. Ganz wörtlich heißt es sogar die Herausgerufene. Es ist mir völlig egal, wie Sie das übersetzen. Sie müssen nur das Richtige meinen. Nun, der Herr Jesus gibt Simon den neuen Zusatznamen Petros. Petrus, oder Petros heißt Stein. Und dann sagt er, auf diesen Felsen, er sagt nicht auf diesen Petros, sondern auf diese Petra, im Griechischen sogar weiblich, werde ich meine Kirche bauen. Nun, das verstanden die Jünger sehr gut, denn im Alten Testament wird Gott immer wieder als der Fels bezeichnet. Der Fels der Ewigkeiten, der Fels des Heils, weil Gott das unerschütterliche Fundament ist, im Gegensatz zu den Menschen. Aber Petrus sollte gewissermaßen ein Baustein sein, ein lebendiger Baustein auf dem Fundament, und das ist Christus, von dem er gerade gesagt hat, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diese Petra, auf dieses Fundament also, baue ich meine Kirche. Und du, Petrus, bist ein erster Baustein. Ein der ersten Bausteine. Und er verheißt weiter, und des Hades Pforten, also die Macht des Todes, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Eine großartige Prophezeiung. Und schauen Sie, noch ein weiterer Blick auf Caesarea Philippi. Da gibt es nämlich ein gewaltiges Felsmassiv. Und das gibt so den Hintergrund für diesen Ausdruck, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und was sehen Sie noch? Da haben wir eine der Jordanquellen, die Banyasquelle, die kommt unter dem Felsen hervor. Wasser aus dem Felsen. Das ist eine Symbolik, die jeder kennt, der das Alte Testament studiert hat. Schon nach dem Auszug aus Ägypten gab es für Israel Wasser aus dem Felsen. Und am Ende der Geschichte Israels, nach Ezekiel 47, wird wieder Wasser aus dem Felsen kommen. Also Christus ist die Quelle des Lebens, der Erfrischung, der Freude. Und schauen Sie, da unten gibt es eine riesige Höhle. Und es gibt so Götternischen. Das war eine Stelle, wo man den Gott Pan und sonstige Gottheiten verehrte damals. Die Bibel erklärt, diese Bilder sind totes Material. Aber hinter diesen Bildern, in allen Religionen, verstecken sich geistliche Mächte der Bosheit, Dämonen, die sich für Götter ausgeben. Und da haben wir diese Macht der Finsternis, und der Herr Jesus sagt, und des Hades Pforten werden sie die Kirche nicht überwältigen. Und schauen Sie, dann mit Nero gingen ja die Christenverfolgungen los. Schwere Wellen bis zu Diokletian. Man wollte das Christentum schließlich total ausrotten. Und es gelang nicht. Tertullian hat gesagt, dass das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Je mehr man die Christen ausrotten wollten, desto überzeugender war das Zeugnis, dass es echt ist. Aber die Verfolgung von wahren Christen ging weiter. Sogar die pervertierte Kirche des Mittelalters hat Hunderttausende von wahren Christen umbringen wollen und hat sie umgebracht. Allein in der Waldenser-Verfolgung sind etwa 500.000 Christen ermordet worden. Und was haben die Bolschewisten an Hunderttausenden von Christen ermordet? Bis ins 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert ist das schrecklichste Jahrhundert der Christenverfolgung von 2000 Jahren. Und wissen Sie, dass im Sudan in der heutigen Zeit sogar Christen gekreuzigt worden sind? Unvorstellbar. Und dennoch hat die Gemeinde, die Nachfolger Christi, die Kirche überlebt 2000 Jahre. Das ist eine Prophetie von 2000 Jahren und wir haben den Test der Zeit. Wir können sagen, ob es stimmt oder nicht. Später, zu einer anderen Gelegenheit, hat Jesus Christus nochmals über die Kirche gesprochen. Und in diesem Kontext, Matthäus 18, kommt das Wort Kirche noch einmal in den Evangelien vor, sonst nicht mehr. Und da sagte er den Jüngern, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, 20. Und das war eine große Überraschung für die Jünger. Sie wussten ja von den Rabbinern, dass man zur Gründung einer Synagoge 10 Leute brauchte. Weil 10 war ja die Mindestzahl, die erforderlich war, dass Sodom verschont werden konnte. Wenn es 10 Gerechte gegeben hätte, wäre Sodom nicht untergegangen. So haben die Rabbiner argumentiert, es braucht 10 Gerechte in einer Stadt, um ein Zeugnis bilden zu können. Aber der Herr sagt ihnen, um eine Kirche zu sein an einem Ort, es braucht 2 oder 3. Das ist gewaltig. Aber 2 oder 3, die versammelt sind, das heißt ausgerichtet sind auf Jesus Christus, er allein. Und dann verheißt er seine Gegenwart, die Offenbarung seiner Gegenwart. Da bin ich in ihrer Mitte. Braucht keinen Kirchenturm. Macht nichts, wenn einer hat. Aber es braucht keinen. Es braucht kein schönes Haus. Macht nichts, wenn es eines ist. Es braucht einfach 2 oder 3, die versammelt sind zu Jesus Christus. Und da haben wir lebendige Kirche, Gemeinde. Dann kam die letzte Reise nach Jerusalem. Die Evangelien berichten darüber, wie der Herr Jesus reiste nach Jericho und dann von da aus hinauf nach Jerusalem. Jericho ist die tiefstgelegene Stadt der Welt, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und von dort aus ging der Herr Jesus über diese Römerstraße, die heute noch zu sehen ist, hinauf nach Jerusalem, im Bewusstsein, dass er hingehen würde, um als Opfer zu sterben. Das ist für mich so ergreifend. Wir können dermaßen konkret auf den Spuren Jesu gehen. Das ist die einzige Straße von damals, von Jericho nach Jerusalem hinauf. Und wenn ich dieses Bild so sehe, dann denke ich an dieses bekannte Lied. Für mich gingst du nach Golgatha. Der Herr Jesus, der Messias, hat auch an mich gedacht, als er da hinaufging, um als Stellvertreter der Gerechte für mich, den Ungerechten, zu sterben. Nach seinem Einritt nach Jerusalem, gefeiert als Messiaskönig, übrigens genau 173.880 Tage nach dem Erlass von Artaxerxes für den Wiederaufbau von Jerusalem. Und damit hat er auf den Tag genau die Prophetie aus Daniel 9 erfüllt, wann der Messias als Fürst kommen sollte. Sie können es nachrechnen, ich habe es in meinem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, in Detail alle Berechnungen vorgegeben. Und Sie sehen, es hat sich exakt erfüllt. Daniel sagte, dann wird der Messias kommen, exakt die Zeit, und da ist er gekommen, als Messiasfürst eingerichtet. Und Daniel 9 sagt, und danach wird er ermordet werden. 5 Tage später stand der Jesus in der Säulenhalle, in der königlichen Säulenhalle im Tempel vor dem Hohen Rat und wurde von dem Hohen Priester zum Tod verurteilt. Jedes Wort hat sich erfüllt. Und sehen Sie, das gibt es in keiner Religion. Exakte Prophetie, die man historisch glaubwürdig nachweisen kann, dass sie vorher gegeben wurde und dass sie sich nachher erfüllt hat. Und im Ganzen über 300 Prophezeiungen. In welcher Religion gibt es das? Es ist schon Geld ausgeschrieben worden, wenn man ein anderes Beispiel geben könnte, außer dem biblischen Beispiel. Und noch niemand konnte das Geld abholen. Ein Luftbild von Jerusalem, dem Tempelplatz. Hier war die Säulenhalle Salomos, die königliche Säulenhalle. Und da war der Hohe Rat, hier wurde Jesus Christus vom Hohen Priester zum Tod verurteilt. So konkret können wir auf den Spuren Jesu gehen. Vor ein paar Jahren, in den 90er Jahren, 20. Jahrhunderts, wurde bei Grabungen in Jerusalem eine unterirdische Grabkammer mit Sarkophagen gefunden, solchen Steinsärgen. Es war eine Grabkammer aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und da fand man diesen Sarkophag, so herrlich verziert. Man wusste sofort, das muss eine ganz außergewöhnliche Person gewesen sein. Denn solche Sarkophagen findet man sonst nicht in Jerusalem. Wer hat der wohl gehört? Ja, drehen wir den Sarkophag um. Hier steht es. Können Sie lesen? Jehosef Bar Kaffa, Josef, Sohn oder Mitglied der Kaiaphas-Familie. Ja, in der Bibel wird doch gesagt, dass der Hohepriester, der Jesus zum Tod verurteilt hatte, Kaiaphas hieß. Und der jüdische Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, Josephus Flavius, sagt, sein Vorname war Josef. Josef Kaiaphas. Haben wir seinen Sarkophag? Nun, man hat ihn auch geöffnet. War mehr als ein Skelett drin. Es war das Skelett von mehreren Frauen drin und von einem Mann, etwa 60 Jahre alt. Jetzt haben wir offensichtlich das Skelett von einem hohen Priester. Es ist so tot, wie Skelette nur tot sein können. Und es wartet auf die Auferstehung. Aber auf welche Auferstehung? Wenn man Christus ablehnt, dann gibt es nur noch die Auferstehung zum ewigen Gericht. Das könnte einen schaudern. Wir haben das Skelett von Kaiaphas, der Christus abgelehnt und zum Tod verurteilt hat. Und es wartet auf die Auferstehung. Hier sehen Sie das 2000 Jahre alte Gekritzel in schönen hebräischen Buchstaben von heute, Josef Bar Kaffa und hier die Umschrift. Josef, Sohn, das heißt Mitglied der Kajaphas-Dynastie. Sie sehen, wie diese damalige Welt uns so konkret wird durch die schreienden Steine. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wenn diese schweigen, diese Kinder, die ihn bejubelten, dann werden die Steine schreien. Und heute ist es wirklich so, die Steine schreien. Vor ein paar Jahren wurde dieser Stein in Caesarea, in dem römischen Theater, gefunden. Und können Sie da die, da kann, das kann man jetzt schon ein bisschen besser lesen. Kann man das lesen? Tiberium. Tus Pilatus. Eine Weihinschrift, die Pontius Pilatus gemacht hat für den Kaiser Tiberius. Das ist eine außerbiblische Bestätigung der Existenz von Pontius Pilatus, der ja die Hauptrolle gespielt hat in dem römischen Prozess gegen den Messias. Juden und Heiden waren es, die den Messias zum Tod gebracht haben. Ich habe nicht gesagt, die Juden. Hören Sie gut. Juden und Heiden. Ich habe auch nicht gesagt, die Heiden. Aber es waren beide zusammen. Menschen aus beiden Gruppen. Hier fand der Prozess statt in der königlichen Säulenhalle vor dem Synedrium. Und da, in dem Palast von Pontius Pilatus in Jerusalem, fand der römische Prozess statt. Und dann wurde der Herr durchs Gennad-Tor, durchs Gartentor hinausgeführt, in diesen ausgedienten Steinbruch Golgatha. Und da wurde er an einer belebten Straße öffentlich hingerichtet durch Kreuzigung. Der Palast von Pontius Pilatus ist sehr interessant, denn da gab es ja drei ganz gewaltige Türme. Die hat noch Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, bauen lassen. Diese drei Türme wurden im Jahr 70, als ganz Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde durch die Römer, nicht abgerissen. Weil damals Titus sagte, diese Bauwerke lassen wir, um der Nachwelt zu zeigen, dass es ohne die göttliche Vorsehung unmöglich gewesen wäre, Jerusalem zu zerstören. Jetzt blieben also ab dem Jahr 70 diese Türme weiter bestehen, gewissermaßen als Wahrzeichen des Ortes, wo Christus durch die Römer zum Tod verurteilt wurde. Das ist ja schon eigentümlich. Und Sie sehen hier, dieser Turm da, so gut erhalten noch heute, das ist einer dieser drei Türme, war noch höher, aber das ist alles so schön erhalten. Ein Wahrzeichen heute für den Ort des Prozesses der Römer gegen den Messias. Dein Modell sehen Sie, das Gartentor und hier Golgatha mit diesem Felsen, auf dem Christus gekreuzigt worden ist. Ein Steinbruch. Nach der Eroberung der Altstadt im Sechstagekrieg 1967 konnten ja im einzigen jüdischen Quartier gewaltige Ausgrabungsarbeiten gemacht werden. Und da hat man, gewissermaßen zufällig, in Anführungsstrichen, das Gennad-Tor endlich gefunden. Man wusste von diesem Tor aus den Schriften von Josephus Flavius, diesem Augenzeugen, aber man hat es nie archäologisch belegen können. Und jetzt hat man es gefunden. Sie sehen, über den Schutt der Zeit gehen wir eine ganze Reihe von Metern nach unten, und da kommen wir auf das Niveau vor 2000 Jahren. Es ist da sehr schwierig zu fotografieren, ich hatte keinen Weitwinkel, aber da sehen Sie diesen Ausgang, das Gennad-Tor. Natürlich, jetzt müsste man da weitergraben und all diesen Schutter wegtun. Das ist der Durchgang des Gennad-Tores. Und da ist der Herr Jesus, das Kreuz tragend, aus der Stadt Jerusalem hinausgegangen, nach Golgatha. Das ist so eindrücklich. Für mich gingst du nach Golgatha. Vor ein paar Jahren, ich sage dauernd vor ein paar Jahren, Aber es ist einfach so, dass in den vergangenen Jahren so viel archäologische Funde gemacht wurden, die uns die Zeit der frühen Christenheit erhellen. Vor ein paar Jahren hat man zum ersten Mal die Überreste eines Gekreuzigten gefunden. Noch nie hat man bis heute einen solchen Fund gemacht, obwohl die Römer haben ja oft gekreuzigt. Und jetzt weiß man exakt, wie man gekreuzigt hat. Sie können die Bilder alle vergessen aus dem Mittelalter. Schauen Sie mal, das ist der Fersenknochen. Man hat das Skelett von Johannes gefunden in einem Sarkophag. Also auf dem Sarkophag stand Johannan, das ist Johannes oder Hans, der gekreuzigt worden ist im 1. Jahrhundert. Und schauen Sie, dieser Nagel ist etwa 10 cm lang und man hat ihn durch den Fersenknochen durchgeschlagen. Also quasi unter dem Knöchel, den Sie da auf der Seite spüren. Jetzt sehen Sie, die Kreuzigung war also nicht so, die Nägel da vorne hinein, sondern der Gekreuzigte hat den Stamm zwischen den Beinen und es wurde von der Seite her, von den Seiten her, durch den Fersenknochen ein solcher Nagel durchgeschlagen. Sie sehen hier sogar noch das Überrest, etwas Überrest von dem Holz. Man kann es identifizieren als Ölbaumholz von einem Kreuz. Hans gekreuzigt. Sehr interessant. Ich habe vor einiger Zeit in San Francisco auch darüber gesprochen. Und da wohnt mein Schwager, der ist Spezialist für Fußchirurgie. Und dann sagte er mir, es ist ja ganz toll. Es ist nämlich so, der Fersenknochen, der hat sehr große Zwischenräume. Es ist sehr einfach, dort einen Nagel durchzuschlagen. Besonders einfach. Aber diese Zwischenräume sind anatomisch so wunderbar angeordnet, dass der Knochen extrem stabil ist und also beim Durchschlagen nicht einfach zersplittert. In Psalm 34 wird von dem Messias vorausgesagt, Vers 20, kein Knochen wird an ihm gebrochen werden. Und nicht mal beim Durchschlagen durch den Fersen wurde der Knochen gebrochen oder zersplittert. Und da kommt noch etwas dazu. Die erste Prophezeiung auf den Messias in der Bibel, 1. Mose 3, Vers 15, da wird zur Schlange gesagt, es wird einer kommen, der Nachkomme von Eva, und er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihm in die Ferse beißen. Nun, man wusste, es wird einmal ein Überwinder der Macht des Bösen kommen, er wird der Macht des Bösen den Kopf zertreten, aber dabei wird er eine Todeswunde erleiden. Der Schlangenbiss in die Ferse und effektiv Christus wurde durch einen Nagel in die Fersenknochen gekreuzigt. Wir sind hier bei der Graberskirche. Ich weiß, die meisten von Ihnen, wenn sie da hinkämen, die würden gerade rückwärts wieder rausfliegen. Also eigentlich mit Christentum hatte das nicht viel zu tun. Es ist geprägt von reinem Götzendienst. Nicht viel anders, als was Sie in orientalischen Religionen zum Beispiel finden. Aber es ist doch der richtige Ort von Golgatha. Das hat die Archäologie sehr deutlich gezeigt. Gut, früher hat man gesagt, ja, diese Kirche ist ja innerhalb der Altstadt, aber das biblische Zeugnis ist ja so, dass Christus außerhalb der Stadt gekreuzigt worden ist.
Richtig.
Aber jetzt durch die neuen Ausgrabungen hat man gesehen, dass damals, zur Zeit der Kreuzigung, war die Mauerlinie anders im Verlauf. Und das stand gerade in der Nähe von dem Gennatur, aber außerhalb der Stadt, dieser Ort. Und nun, es war ein ausgedienter Steinbruch, über den die Kirche da gebaut worden ist im 4. Jahrhundert. Und als man diese Kirche baute, hat man bei den Grabungen den alten Tempel von Hadrian gefunden, aus dem 2. Jahrhundert, den er ja zur Schockierung der messianischen Juden gebaut hatte, auf den Ort Golgatha. Es ist also offensichtlich authentisch, der Ort hier. Wäre schön, man könnte die ganze Kirche abbrechen, aber dann hat man noch mehr Probleme in Jerusalem. Vor ein paar Jahren hat man hier Umbauarbeiten gemacht Und da ist dieser Golgatha-Felsen, der übrigens etwa 12 Meter hoch war, war übrigens Gestein, das zu weich war und nicht mehr als Baumaterial verwendet werden konnte. Und da hat man in diesem Felsen drin einen Steinring gefunden. Einen typischen Steinring, wie die Römer ihn benutzten, um Kreuze zu befestigen. Also wieder ein Argument, dass hier ein Ort war, wo die Römer kreuzigten. Und noch weiter ist interessant, durch diesen Felsen über mehrere Meter hindurch gibt es einen gewaltigen Erdbebenriss. Nun, man kann ja nicht beweisen, wann dieser Riss entstanden ist. Aber es ist doch bemerkenswert, in Matthäus 27 wird gesagt, im Moment, als Jesus am Kreuz starb, kam ein Erdbeben und es zerriss die Felsen. Ich habe auch gedacht, hier ist ein Fels, der nicht als Baumaterial verwendet werden sollte. Und von dem Messias heißt es symbolisch in Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und Christus ist auf einen verworfenen Baustein selber verworfen worden. Sie sehen hier eine Stelle in der Kirche, wo deutlich wird, dass das ein Steinbruch war. Und es gibt hier auch Gräber in den Felsen, und es ist genau der Typ von Gräbern aus dem ersten Jahrhundert. Die Evangelien zeigen, dass Jesus begraben worden ist in dem Grab eines Reichen, Josef von Arimathea, der sein Grab aus dem Felsen geschlagen hatte. Und effektiv, gerade in der Nähe hier bei dem Golgatha-Felsen, da findet man solche Gräber aus dem ersten Jahrhundert, in den Felsen geschlagen. Und das Gewaltige ist, das Grab Christi ist am dritten Tag leer geworden. Er ist auferstanden. Und über 500 Augenzeugen haben ihn gesehen, lebendig. Welcher Religionsstifter hat ein leeres Grab, weil er auferstanden ist? Nun, keiner. Aber der Messias ist auferstanden. 500 Augenzeugen bürgen für die historische Tatsache der Auferstehung. Und dann ging der Messias mit seinen Jüngern schließlich auf den Ölberg, 40 Tage nach seiner Auferstehung, und hat hier das Mandat gegeben für die Weltmission. Ein 4-Punkte-Programm. Ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das war der Auftrag des gekreuzigten und Auferstandenen, dass die frohe Botschaft der Erlösung in die ganze Welt hinausgetragen werden sollte. Und das ist geschehen in den vergangenen 2000 Jahren. Hier haben wir einen Blick auf den Südwesthügel von Jerusalem. Heute wird er genannt Berg Zion. In der biblischen Zeit ist der Berg Zion der Tempelberg, Nachbarberg. Hier auf diesem Berg Zion war das urchristliche Quartier in Jerusalem. Und da befindet sich eine Synagoge, eine ganz eigenartige Synagoge. Schauen Sie mal, da haben wir den Toraschrein. Das ist der Ort, wo die Gesetzesrollen untergebracht werden. Jüdische Synagogen sind ausgerichtet nach Jerusalem. In aller Welt. Man betet gegen Jerusalem. In Jerusalem sind die Synagogen ausgerichtet nach dem Tempelberg. Aber diese Synagoge nicht. Die ist ausgerichtet nach dem Steinbruch. Vor dem Genator. Ausgerichtet nach Golgatha. Ein Beweis, das ist eine judenchristliche Synagoge, und zwar aus dem ersten Jahrhundert. Ist doch gewaltig. Da haben wir so etwas von den Zeugnissen der ersten Christen. Wie gesagt, der Herr Jesus hat das Mandat gegeben zur Weltmission, und dann kam der Pfingsttag. Apostelgeschichte 2. Der Pfingsttag, das war eines der wichtigsten Feste im Judentum. Da mussten ja alle aus dem ganzen Land und Jungs schon ab 13 mussten nach Jerusalem zum Tempel kommen. Frauen waren nicht verpflichtet, weil sie hatten ja auch Aufgaben mit kleinen Kindern und so. Das wurde berücksichtigt im Gesetz, in der Bibel. Aber sonst, die Männer mussten kommen und die Frauen durften kommen. Ein großes Tempelfest, immer am Pfingsten. Aber Pfingsten war in der alten Welt die Zeit, wo es am einfachsten war, Weltreisen auf dem Mittelmeer zu machen. Und so kamen ausgerechnet an diesem Fest Juden, ganz besonders viele Juden aus der ganzen Welt. Von Rom, sie kamen aus dem Irak, sie kamen aus Nordafrika, von überall her. An keinem Fest kamen so viele aus dem Ausland nach Jerusalem wie hier. Und dann kam Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Jünger bekamen den Heiligen Geist und konnten plötzlich, ohne es gelernt zu haben, fremde Sprachen reden. Ich sage Sprachen, ich sage nicht, sie lallten irgendwelche unverständlichen Laute. Die konnten plötzlich noch Sprachen beherrschen und die Leute, die kamen aus dem Ausland, die Juden, die sagten, was hören wir, diese Galiläer, diese ungebildeten Leute? Was hören wir, diese Galiläer, in unseren Sprachen und Dialekten die großen Taten Gottes verkündigen? Die hatten also sogar in der Aussprache den richtigen Klang. Die konnten sogar Dialekte. Es gibt zum Beispiel Deutsche, die können Schweizerdeutsch. Aber das gibt es fast nicht, dass ein Deutscher Schweizerdeutsch sprechen kann mit unserem Akzent. Es gibt's, und ich kenne auch eine Engländerin, die kann akzentfrei Schweizerdeutsch sprechen. Das ist ganz ungewöhnlich. Das ist wirklich beeindruckend. Wie konnten das? Und was sollte das bedeuten? Das sollte es Folgendes sagen. Bisher hat Gott speziell zu einem Volk durch eine Sprache gesprochen. Hebräisch. Ein Professor hat seine Vorlesungen jeweils so begonnen, seine Vorlesungen über Hebräisch. Und hat den Studenten gesagt, wisst ihr, die Sprache, die ihr jetzt lernt, das ist die Sprache, die Gott gesprochen hat. So beginnt die Bibel in dieser Sprache. Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim, ve-et ha-aretz. Und so weiter. Gott hat in dieser Sprache zu einem Volk gesprochen. Aber jetzt kommt eine Wende. Jetzt will Gott durch alle möglichen Sprachen zu allen Menschen sprechen. Darum das Zeichen der Sprachen. Ich sage nicht Zungen. Einmal, also, die hätten Zungenakrobatik gemacht, haben sie gar nicht. Die haben die Sprachen gekonnt. Perfekt. Beherrscht. Von Gott gegeben als Zeichen. Und das war natürlich ein harter Schlag für den Stolz des jüdischen Volkes damals. Wir sind nicht mehr die Einzigen. Gott liebt ja alle Menschen und will zu allen Menschen sprechen. Und schauen Sie, in den vergangenen 2000 Jahren ist die Bibel in über 2200 Sprachen übersetzt worden. Da hat die Gabe des Sprachenredens, die hat da keine Rolle gespielt. Man musste in Pionierarbeit bis heute das leisten. Aber damals war das Zeichen gegeben, jetzt soll es zu den Völkern ausgehen. Schauen Sie, kein Buch ist in so vielen Sprachen übersetzt. Und es gibt nun auch Kassetten, Botschaften des Friedens, in über 5000 Sprachen und Dialekten. Und Gospel Recordings hat sogar vor, das haben sie geschafft in 50 Jahren, jetzt haben sie vor, in den nächsten 10 Jahren das auf 10.000 aufzustocken. Man will die frohe Botschaft allen eingeborenen Völkern und allen Menschen überhaupt in der Sprache ihres Herzens weitergeben. Nun, an Pfingsten war das, und da kamen gerade die Leute 9 Uhr morgens zum Tempel, da wurden nämlich die Tore der schönen Pforte geöffnet fürs Volk, beim Morgenbrandopfer. Nicht wahr, diejenigen, die Einheimischen, verstanden ja die Sprachen nicht, und da haben sie gespöttelt, da sind sie besoffen. Und dann hat Petrus gesagt, halt, die sind nicht betrunken. Es ist erst 9 Uhr morgens. Sehen Sie Gottes Timing. Um 9 Uhr morgens geschah das, dann, wenn die große Volksmenge der Abertausenden zu den Toren, zu den Tempeltoren hinströmten. Und da wurden sie vom Pfingstereignis überrascht. Und Petrus hat die frohe Botschaft von dem gestorbenen und auferstandenen Christus verkündigt. Und an diesem Tag haben sich 3000 Menschen Christus hingegeben und wurden getauft. Da haben manche gespottet, liberale Kritiker, ja, in Jerusalem hat es doch keinen Fluss und keinen See. Wo hat man denn die getauft? Massentaufe, 3000 Leute. Nun, in den vergangenen Jahren hat man hier am Südabhang des Tempelberges, also gerade unterhalb jetzt der schönen Pforte, Ausgrabungen gemacht und da sind etwa 70 Ritualbäder herausgekommen. Da sieht man noch etwas von der schönen Pforte hier. Nicht wahr, jeder Jude, der zum Tempel ging, musste zuerst ein Reinigungsbad nehmen. Und jetzt gingen sie gerade dahin, wurden überrascht vom Pfingstereignis, hörten die wunderbare Botschaft von Petrus, 3000 haben sich bekehrt, zu Gott hingewendet, zu dem Messias hingewendet, und dann wurden sie getauft, und da gab es gerade so wunderbare Taufstellen. Die Ritualbäder in Jerusalem. Aber die Botschaft ging von Jerusalem weiter, und Sie können auch in der Apostelgeschichte lesen, wie zum Beispiel Paulus auf seinen Missionsreisen bis nach Europa gekommen war. Und zum Beispiel bis nach Athen. Hier haben Sie als letztes Bild Athens by night. Athen in der Nacht. Es ist so dramatisch zu sehen, wie die ersten Christen sich Mühe gegeben haben, diese frohe Botschaft der Erlösung von Christus, der gekommen ist, um unsere Schuld wegzunehmen und stellvertretend die Strafe zu tragen, die wir verdient haben. Diese Botschaft, Menschen verständlich zu machen, die in einer ganz anderen Kultur leben und die auch Götzenbilder verehren und so weiter. Aber es ist so eindrücklich, wie diese Schranken überwunden werden konnten. Und unzählige Menschen in der ganzen Welt in den vergangenen 2000 Jahren, in allen 5 Kontinenten, haben diese Botschaft verstanden und aufgenommen und sind aus der Finsternis zum Licht des Messias durchgedrungen. Ich wünsche jeden, der hier ist, der noch in der Dunkelheit ist, dass er diesen Durchbruch heute schaffen kann, mit Gottes Hilfe. Wir können es nicht. Wir würden nie auf die Idee kommen, Gott zu suchen, aber er ist gekommen und er will auch heute Abend in unseren Herzen wirken und uns rufen, dass wir diesen Schritt tun und Jesus Christus unsere ganze Schuld, unser ganzes Leben übergeben, um Frieden mit Gott zu bekommen. Ich bete noch ganz kurz. Herr Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Botschaft können wir gewiss und froh verkündigen. Herr Jesus, dein Wort hat sich erfüllt durch Jahrtausende. Und die Prophetie des Alten Testaments hat sich in dir, dem Messias Gottes, erfüllt. Es ist für uns so deutlich, so klar, dass du der Gesandte bist, der Einzige. Herr Jesus, öffne die Herzen von jedem, der hier ist, der diese Beziehung zu dem lebendigen Gott noch nicht hat. Dass er heute kommen kann und dass für ihn Christentum, echtes Christentum der Bibel, nicht einfach Kultur ist, aus alter Zeit, sondern Realität, die heute noch den Weg zur Herrlichkeit Gottes öffnet. Amen.